Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute spazieren wir nicht, sondern wir sitzen im Kaffeehaus.
Wieder einmal
aus gegebenem Anlass, nämlich der Anlass ist, dass es draußen kalt ist. Ja, denn es ist der Reformationstag, heute der 31. Oktober, morgen ist der 1. November. Heute ist zwar Sonntag, aber morgen, aus dem Anlass, weil morgen ist, nehmen wir heute eine Folge auf über Friedhöfe in Wien und das Sterben in Wien. Das ist ein beliebtes Thema hier. Bevor es losgeht, möchte ich jemanden grüßen, zwei Freunden, dem Michi und dem Andi, die Fans der ersten Stunde sind und unseren Podcast in allen Teilen der Welt hören, egal ob sie in Chile, in den USA, am Semmering oder in Berlin sind, die alten Globetrotter. Erzähl mir von Wien, ist immer dabei. Und ich erwähne sie deshalb, weil die beiden eine unserer ersten Folgen über den Zentralfriedhof nämlich wirklich sehr zweckgewidmet gehört haben, nämlich am Weg zum Zentralfriedhof, weil die beiden eine besonders schöne Tradition haben. Die gehen am 1. November nämlich immer am Zentralfriedhof und zünden Lichter auf Gräbern an, auf denen sonst keine Lichter brennen. Und ich finde, das ist sehr schön. Und weil die beiden so lieben Menschen sind, möchten wir ihnen heute diese Folge widmen, oder Fritzi?
Wir tun das.
Also, lieber Michi, lieber Andi, liebe alle Hörerinnen und Hörer, die ihr lebt und auch die, die ihr im Geiste mit uns hört und in einer anderen Welt seid. Diese Folge ist für euch. Empfehlt sie auch gerne weiter an andere Freundinnen und Freunde, das hilft uns auch sehr. So, liebe Fritzi, ich sage Servus.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, heute ist Allerheiligen. Fast.
Fast, ja.
Es ist schon dunkel, als es zählt. Was ist Allerheiligen eigentlich? Was feiert man da?
Alle Heiligen. Es ist so, dass ja viele Heiligen einen eigenen Tag haben, aber es hat sich dann so ausgeweitet mit den Heiligen, dass man nicht keinen einzelnen Tag für jeden Heiligen haben konnte. Und daher hat man einen gemeinsamen Tag ausgesucht.
Und war der immer schon am 1. November?
Nein. Der war eigentlich ursprünglich am ersten Sonntag nach Pfingsten.
Mhm.
Ist bei den Orthodoxen.
Ist aber gar nicht gruselig.
Nein. Ist bei den Orthodoxen auch heute noch der erste Sonntag nach Pfingsten. Und dann hat man aber das verlegt auf den 1. November.
Mhm.
Und zwar aus dem einfachen Grund, es war um 800, das der Papst gemacht. Es war so, dass die Kelten, also die Iren, die ersten oder eines der ersten Völker waren, die sich zum Christentum bekehrt haben, dass deren Jahr am 1. November begonnen hat.
Mhm.
Darum haben wir diesen Allerheiligentag auf den 1.
November. Und dann verlegt. Sind die Iren in die USA ausgewandert und dann in den 90ern wurde Halloween geboren. Halloween, also, sag ich an dieser Stelle mal.
Halloween 1990, ja, und Halloween ursprünglich sind natürlich heidnischer oder paganer Natur.
Mhm. Naja, und ungefähr noch viel früher, als die Heiden heidnisch waren, gab es ja in Wien die Römer. Wann wurde also in Wien begonnen zu sterben?
Wann zu sterben? Seit Anbeginn der Menschheit. Nein, aber man weiß von Gräbern, die aus der Jungsteinzeit zum Beispiel sind die ältesten Grabfunde in Wien, die sind aus Mauer.
In Mauer?
In Mauer, ja. Also sind in Mauer gefunden worden. Dann aus der Bronzezeit am Leopoldsberg, am heutigen Leopoldsberg. Und dann natürlich die Römer. Die Römerbegräbnisstätten.
Mhm.
Wie üblich in der Antike niemals in der bewohnten Siedlung.
Sondern wo waren die dann?
Immer außerhalb. Also beim Römerlager ziemlich knapp außerhalb der Römermauer.
Mhm.
sage im Eisenplatz, also wo heute Stephanskirche steht, dann Dominikanerpastei, Fleischmarkt und sowieso im Kranz um die Römermauer herum.
Mhm. Und wie ist das dann weitergegangen? Also ich meine, dann, also die Römer sind dann irgendwann ausgewandert oder verstorben.
Ja.
Und dann, wo waren denn die ersten Friedhöfe von den Menschen, die danach gelebt haben? In Wien?
Naja, vorher muss man vielleicht sagen, dass diese, auch die, in der Antike sehr oft oder meistens kann man fast sagen, Kremationen waren.
Also aha.
Die, und das ist dann, wie das Christentum um sich gegriffen hat sozusagen oder sich verbreitet hat, ist es immer weniger geworden. Weil, also bei den Juden war es ja sowieso verboten und auch bei den Moslems später dann und auch bei den Christen ist es eben immer weniger verbrannt worden und Karl der Große hat dann überhaupt verboten eine Kremation von Leichen. Und es hat sich dann so eingebürgert, dass die Begräbnisstätten in der Nähe von Kirchen waren.
Aha, also rund um die Kirchen.
Rund um die Kirchen herum, ja.
Und, also das heißt, da waren schon die Friedhöfe dann?
Das waren die Friedhöfe, genau. Das waren, die waren meistens, oder eigentlich immer mit einer Mauer umgeben.
Mhm.
Die waren eingefriedet
und
haben deswegen Friedhöfe geheißen. Und das hat sich dann, hat sich dann irgendwie umgewandelt in der Bedeutung auf...
Der Friede sei mit dir.
Genau.
Aha. Und wo waren da in Wien so Friedhöfe?
Naja, sehr alte Friedhöfe waren um die Ruprechtskirche, um die Peterskirche.
Mhm.
Sind verschwunden, wahrscheinlich auch bei Maria am Gestade. Und dann kannst du eigentlich sagen, um fast jede Kirche herum war Friedhof. Und beziehungsweise sind dann auch Begräbnisse in der Kirche, also unter der Kirche, in der Krypta. Haben da stattgefunden.
Aber das waren wahrscheinlich nur, das konnten sich nur die Reichen leisten, oder?
Konnten sich nur die Reichen leisten. Also als Beispiel kann man jetzt sagen, in der Schottenkirche, der Heinrich Jasomirgott, der Stifter, 1156 nach Wien gekommen und seine Frau, die Theodora Komnena, sind in der Krypta der Schottenkirche begraben.
Mhm. Und was waren dann noch? Also ich meine, ich habe gehört, dass zum Beispiel, also die bekanntesten Katakomben zum Beispiel.
Ja.
Sind ja unter der Stephanskirche, oder? Unter dem Stephansdom und in der Michaelerkirche.
Ja, es war so, dass die...
Also die, die man heute noch anschauen kann.
Ja, das, es war so, dass die Särge durch Öffnungen im Kirchenboden auf Rutschen runtergelassen worden sind. Unten sind dann die Leichendiener gestanden und die haben die Särge verteilt oder aufgestapelt oder was auch immer. Und nach einer Zeit... Wenn die Verwesung fortgeschritten ist, ist das, sind die Särge geöffnet worden und die Knochen eben auf den Haufen oft geworfen worden.
Ein sogenanntes Ossarium dann, oder?
Ja, genau.
Das bekannteste ist in Hallstatt.
In Hallstatt, dann eines in Weißenkirchen in der Wachau.
Mhm. In Kärnten war ich mal in einem Knochenhaus. Das ist ein bisschen gruselig.
Ja, aber dann, es gibt zum Beispiel in Rom oder in Tschechien bei den Kapuzinern, glaube ich, die aus den Knochen Luster machen und Wappen und also ist, das ist halt alles eine Anschauungssache. Und,
aber sind dann so Zombies da rausgekommen oder Vampire oder sowas?
Nein.
Oder so andere Scheintote?
Das einstweilen noch keine Scheintoten, aber ein furchtbarer Gestank ist herausgekommen.
Bäh.
Also in der Stephanskirche konnte man sie angeblich gar nicht mehr aufhalten, weil es so gestunken hat.
Mhm.
In anderen Kirchen, wie in der Michaelerkirche zum Beispiel, da waren die klimatischen Verhältnisse so gegeben, dass also Menschen, die in der Barockzeit begraben worden sind, oder nicht begraben, sondern dort halt ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, in der Krypta ganz einfach mumifiziert worden sind.
Mhm.
Und weil die ganz einfach ein stetiges Klima gehabt haben, und das war, also wie ich das erste Mal da unten war, war das fast unberührt.
Mhm.
Und dann ist das geöffnet worden für die
Touristen und Touristinnen.
Nicht nur Touristen, halt zu besichtigen. Und dann hat das teilweise irreparable Schäden.
Ja, das war doch, da hat es doch irgendwie auch so einen Wurm gegeben oder so einen, irgendein Tier, das das so kaputt gemacht hat oder so Motten oder sowas. Genau.
Man muss allerdings sagen, das ist damals also wesentlich weniger pietätvoll behandelt worden, da waren die Särge offen, dass da schwangere Frau sind. Wow. Und also das hat man jetzt abgestellt. Mhm.
Aber nochmal zu den Vampiren und zu den Zombies.
Und zu den Scheintoten.
Also was fällt dir dazu ein?
Zu Vampir fällt mir überhaupt nichts ein. In dem Zusammenhang. Zu den Zombies, Halloween und zu den Scheintoten fällt mir ein, dass da große Angst geherrscht hat vor dem Scheintotsein.
Also dass man, nicht tot ist, wenn man begraben
man tot
wird.
Scheint. Wenn man tot scheint und wird begraben und dann sind da Geschichten sind von Särgen aufgetaucht, die man geöffnet hat und da sind also verkrümmte Leichen und mit diese versucht haben angeblich aus diesen Särgen herauszukommen. Es war schon unter der Marie Theresia so, dass dann eine 48-stündige Frist gesetzlich war, und vor der die Toten nicht begraben werden durften. Und wir haben also, wie man hört, eine Live-Übertragung.
Eine Live-Übertragung, hoffentlich geht alles gut bei dir.
Ein Krankenwagen, der es hoffentlich noch schafft.
Ja, na, Maria Theresia und die Vampire, da hat es ja angeblich auch in Rumänien, Serbien, also heutiges Rumänien, Serbien und so, waren ja sehr viele Vampirsichtungen auch. Und die Maria Theresia hat dann den Van Swieten, ihren Leib- und Hofarzt, hat dann eine Kommission erstellt zur Erforschung des Vampirwesens. Da wird's mal,
genau,
sollten wir mal was drüber schreiben eigentlich. Wäre auch interessant.
Ja, da ist schon viel geschrieben worden. Aber die, das war halt so, wie Transsilvanien dazugekommen ist, also zur Monarchie gekommen ist. Ja. Und damit ist auch dieser Vampirglaube gekommen. Das hat sie dann, aber das, ich meine, das ist...
Ist in unserem Wien nicht passiert?
Naja, es hat schon, man hat keine Ahnung, ob das dazugehört ist. Es hat zum Beispiel eine Gräfin Schwarzenberg gegeben, die als Vampir, wo man glaubt hat, sie ist ein Vampir, im Geheimen, aus verschiedenen Gründen, die würde jetzt zu weit führen, aber auf jeden Fall hat man, wenn man geglaubt hat, dass jemand ein Vampir ist, hat man ihm ein Herz, also hat man ihm den Kopf getrennt und das Herz durchgestochen. Und das konnte man bei einer so hochadeligen nicht machen. Jetzt hat man gesagt,
haben wir sie mit Knoblauch eingerieben?
Nein, das hat man im Geheimen vielleicht immer mal. Man hat gesagt, man obduziert sie.
Aha.
Und da konnte man das Herz halt dann entfernen, ohne pietätlos zu sein.
Aha. Was mich zu einer anderen Frage bringt, die Herzurne.
Die Herzurnen?
Ja, die Habsburg, weil es ist ja auch, ich meine, über reiche Begräbnisstätten, Kapuzinergruft und so.
Ja, also die Habsburger sind drei geteilt worden nach ihrem Tod.
Aha.
Und zwar sind die Eingeweide entnommen worden, die sind in Gefäße gekommen und sind in der Stephanskirche begraben worden. Die Körper in der Kapuziner, einbalsamiert natürlich in der Kapuzinergruft. Und die Herzen, manchmal auch die Zunge, sind ins Herzklüftel gekommen, in Urnen ins Herzklüftel in der Augustinerkirche.
Darf ich da ganz kurz was anmerken? So hat Erzähl mir von Wien überhaupt begonnen, mit dieser Geschichte übrigens.
Ah,
ja, weil ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich in der Augustinerkirche war, habe ich dir erzählt, dass ich total stolz bin, dass ich in der Augustinerkirche bin. Und du hast mir dann erzählt von diesem Herzklüftel.
Aha, interessant.
Und daraufhin haben wir dann irgendwie so weitergeredet und dann haben wir uns gedacht, machen wir noch einen Podcast.
Schau, das Herzklüftel als Pate für den Podcast.
Das war eigentlich schön.
Ja, aber apropos Herz.
Herz, ja.
Und apropos Stich.
Und apropos Hirn.
Also es war so, dass diese Scheintotenangst dazu geführt hat, dass man verschiedene Vorkehrungen treffen konnte.
Aha.
Du hast ja schon eines erwähnt.
Knoblauch.
Nein, das war Vampir, aber mit Glöckerl.
Ach so, ja, stimmt. Habe ich schon gesagt?
Ja, hast du.
Dass man so ein Glöckerl angebunden bekommen hat
Im
Sarg.
Ja, beziehungsweise während der Aufbahrung. Nicht? Ich hatte an die Hand, habe mir ein Schnürl gekriegt und wenn man sie bewegt hat, hat diese Schnürl erklettert.
Das ist ja voll gruselig.
Ein Ding. Und das war zum Beispiel besonders am Währinger Friedhof, der vor der Linie war.
Mhm.
Und es ist erwiesen, da hat dieses Glöckerl direkt zum Haus vom Totenwächter geführt.
Mhm.
Und es ist erwiesen, dass dort besonders viele Begräbnisse stattgefunden haben. Das heißt also, so viele Leute offensichtlich sich vergewissern wollten, dass, wenn sie
so,
nicht
deshalb,
tot sind,
dass sie
gehört
werden. Ja, aber das ist ja ganz gruselig, weil ja oft ist es ja so, dass sich Leichen dann nochmal irgendwie jetzt, dass sie nochmal zucken oder so.
Genau, und da hat da hätten die gezuckt und es hätte geläutet. Aber es hat auch welche gegeben, die sich gedacht haben, bevor es scheint, tot begraben werden, sind sie lieber ganz, vergewissern sie sich, dass tot sind. Und die haben verfügt, dass sie einen Herzstich bekommen.
Gibt es da jemanden, kannst du da jemanden nennen, der das
da macht? Da ist der Arthur Schnitzler zum Beispiel, da weiß man, der hat das verfügt und hat diesen Herzstich bekommen. Das heißt, er war wahrscheinlich eh tot, aber der war dann 100%ig tot.
Mausetot.
Mausetot, ja.
Ah, interessant, so interessant. Ja. Du, ja, und aber sag mal, die Wiener und der Tod, das ist ja so ein Mythos. Wir wissen ja schon aus der Folge über die Volkslieder, dass das eigentlich eher ein Mythos ist und so totensehnsüchtig sind die Wiener gar nicht. Aber woher kommt dieses Ding, dass die Wiener diese Todesbeziehung haben? Oder zu den Pomp und das Tralala lieben?
Naja, das kommt aus der Barockzeit. Besonders, weil das waren, da haben die Pompfenäberer besonders tolle Begräbnisse
organisiert
und das Totenwagen und Toten für Reiche natürlich, nur immer Armer ist verscharrt worden.
Mhm.
Aber die Totenwagen und Totengerüste für den Prinz Eugen zum Beispiel, das ist ein ganz tolles Totengerüst, die temporär waren und dann wieder abgefahren.
Was ist ein Totengerüst?
Totengerüst war so wie ein Triumphbogen eigentlich und da sind die Daten von diesen Menschen und das hat es für einen Karl VI.
Eine wie eine Diashow quasi, nur halt auf dem Barock.
Genau, Barock. Und da, von dem kommen eben diese prunkvollen Leichenzüge, die bis zur Kaiserin Zita, die 1984 oder wann gestorben ist.
Nein, 89, ich kann mich noch genau erinnern.
89, okay.
Haben wir uns anschauen müssen im Fernsehen.
Ja, das war, ich weiß, ich war nicht in Wien, das weiß ich. Keine Ahnung mehr, wo ich war, aber die ja mit im republikanischen Österreich.
Ja.
Mit großen und die letzte, die mit dem kaiserlichen
Todeswagen
gefahren ist. Also
das stimmt mit dem.
Weil dann für ein Otto war er zu
pompös.
Zu schadhaft schon.
Ach, zu schadhaft?
Ja, da konnte man nicht mehr, das war schon zu gefährlich.
Ja, der war auch kein Kaiser.
Naja, Kaisersohn, der Sohn von der Zita.
Naja, aber ich meine, das ist schon...
Sie war eine Kaiserin, ja. Aber das habe ich ziemlich unwürdig gefunden. Den haben sie auf einer, also unwürdig, aber komisch, den haben sie auf einer Lafette durch Wien gezogen, zur Kapuzinergruft.
Hm.
Schon hinten sind die Könige gegangen, der Gustav Adolf, nicht der Gustav Adolf.
Du bist nicht beim kleinen Gespenst.
Der Gustav Karl Gustav von Schweden. Und ich glaube, der Juan Carlos, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die sind hinter der Lafetten und die Lafetten ist am. Also, das hat mir nicht gefallen.
Okay, nein, das Zita-Begräbnis, da gibt es ja dann auch einen ganz speziellen Ritus, wie das die dann eingelassen werden. Das sind nur die Seele. Vielleicht werden die ganzen Adelstitel und sonstigen Königstitel und was weiß ich was angeführt und am Schluss ist es dann nur die Seele.
Ja,
die
das
da
hat man ja. Ein armer Sünder.
Ein armer Sünder, ja, genau.
Das, wobei man gar nicht weiß, ob das tatsächlich immer so war. Oder ob das erst eingeführt worden ist bei der Zita. Aber weiß man nicht.
Naja, aber jetzt nochmal zurück zu den prunkvollen Begräbnissen. Irgendwann war das ja dann aus, oder? Mit den prunkvollen Begräbnissen. Hat da nicht Josef II. Gesagt, so Ende Gelände, alle ab in den Klappsack?
Ja, also zu den Begräbniszeremonien selbst kann ich nichts sagen. Aber auf jeden Fall sind die Friedhöfe innerhalb der Mauer, also in der Stadt, hat man dann schon erkannt, dass die zu wahnsinnigen gesundheitlichen Problemen geführt haben. Also dass Seuchen ausgelöst waren und so weiter. Und da hat der Josef II. Eben verfügt, dass die Friedhöfe außerhalb der Linie, also außerhalb des Linienwalls, angelegt werden müssen. Und da hat es gegeben, den St. Marxer, Matzelnsdorfer Katholischen, den Hundsturmer, den Schmelz, Friedhof, heutigen Märzpark, und den Währinger Friedhof und den Währinger jüdischen Friedhof.
Ja, apropos Josef II., also der hat die innerstädtischen Friedhöfe aufgelassen, also das heißt quasi, die innerhalb vom Linienwall waren. Mhm. Aber warum waren die innerhalb vom, also warum haben die, die innerstädtisch waren, warum waren die außerhalb vom Linienwall? Also die Gemeinden innerhalb vom Linienwall, warum die Friedhöfe außerhalb waren?
Na, weil das doch sehr dicht besiedelt war, was innerhalb des Linienwalls war. Und da hätte man ja die gleichen Probleme wieder gehabt. Während die Ortsfriedhöfe, also die von den Vororten, damals eben bestehen geblieben sind. Und die gibt es ja heute noch.
Also der Otterkringer Friedhof, der Herrn-Nalser Friedhof.
Eine Hunderte ist ja drin, aber zig. Sehr viele.
Und du hast zuerst kurz erwähnt den jüdischen Friedhof in Währing. Ja. Was kann man, weil die jüdischen Friedhöfe sind ja immer schon auch sehr speziell gewesen, oder?
Ja, jüdischer Friedhof natürlich ganz wichtig. Auf gar keinen Fall Kremation. Klarerweise ist strengstens verboten. Und es hat an Ur, der Älteste war heutige Goethegassen beim Burggarten, dann Seegasse, in dem wir schon waren. Der heute befindet sich der ja innerhalb von einem Pensionistenheim der Stadt Wien. Und das war früher Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde.
Also früher im 19. Jahrhundert?
Ja,
oder halt bis zu den Nazis wahrscheinlich.
Jahrhundert. Ja. Nein, bis zur Auflassung des Friedhofs. Weil die, die Alten sind dann übersiedelt ins Währinger Spital, ins Rothschild-Spital. Aber auf jeden Fall, dieser Friedhof ist im Anfang des 18. Jahrhunderts vom Samuel Oppenheimer gekauft worden, das war ein Hoffaktor. Und der hat mit der Gemeinde Wien ein Abkommen gehabt, dass dieser Friedhof nie aufgelassen werden darf, beziehungsweise immer da darf halt nichts verbaut werden.
Ja, weil das ist ja ganz, ganz wichtig im jüdischen Glauben, dass also bis zum Tag des jüngsten Gerichts die Friedhöfe so sind, darf man auch nichts verändern und so, damit man dann direkt, wohin auch immer kommt.
Und der ist dann aufgelassen worden und ist Währinger jüdischer Friedhof geworden. Der ist eben als aufgelassener Friedhof dort geblieben. Dann ist die Nazizeit gekommen, da hat sich niemand um diesen Glauben der Juden geschert. Und da hat es ein paar gegeben, die Grabsteine am Zentralfriedhof zum Zentralfriedhof gebracht haben und dort gerettet haben. Und nach der Nazizeit wollte man dort auf diesem Gebiet eben dieses Pensionistenheim bauen. Und da ist die israelische Kultusgemeinde zum Bürgermeister gegangen, zum Bürgermeister Graz damals, und hat gesagt, Dokument, Vereinbarung, und der hat das also wirklich respektiert, musste es, weil Vertrag ist Vertrag. Und es befindet sich das unter dieser uralte Seegassenfriedhof innerhalb, man muss durchs Pensionistenheim gehen, um zu diesem Friedhof zu kommen.
Also zu den ganz alten Seelen. Und dann in Döbling, aber der neuere Friedhof quasi, der war ja dann quasi, der ist ja im 19. Jahrhundert
das war einer von den
errichtet worden.
Ja.
Das ist ganz interessant, da habe ich mal eine Führung gemacht. Da sind quasi die Eltern- oder Großelterngeneration dieser jüdischen Generation, die dann so reich geworden sind.
Ja, oder die teilweise auch. Selbst Efrussis, Arnsteins, Pereiras sind dort begraben. Aber der ist total verfallen, weil der ist wirklich geschändet worden in der Nazizeit. Da hat man einen Teil für einen Löschteich verwendet. Und da war nach dem Krieg die Gemeinde nicht so pietätvoll, sondern hat auf diesem Grund des Löschteichs Gemeindebau, den Abwehrschnitzlerhof.
Was ja eigentlich wirklich ein ganz großes, ein großes Vergehen eigentlich ist, oder eine Respektlosigkeit, ein unglaublicher ist.
Ja, da hat man nicht gedacht. Nein. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Friedhof ist gerettet worden von einem Beamten während der Nazizeit. der gesagt hat, das ist ein ganz ein wichtiges Vogelschutzgebiet und das darf nicht zerstört und verwüstet werden. Mhm. Und jetzt ist er heute, was der von dort was dem ja. Zustand. Der ist wahnsinnig romantisch, aber heute halt in einem wahnsinnig.
Ja, es jetzt gibt Initiativen,
gibt die, viel. Ja, genau.
die den wieder gut machen. Naja. Du, und jetzt nochmal zu diesen Vorstadtfriedhöfen, diese Denken, da sind ja auch einige Prominente bestattet worden, zum Beispiel.
Etliche, ne?
Also damalige Prominente, mhm. Zum Beispiel, wo ist der Beethoven oder so?
Ja, der Beethoven, der war im Währinger, am Währinger Friedhof. Und die sind dann teilweise exhumiert worden, oder nicht nur teilweise, mhm. Sondern sind gebracht worden auf den Zentralfriedhof in Ehrengräber. Mhm. Und bei der Exhumierung... oder nach der Exhumierung ist der Sarg geöffnet worden, mhm. Und eben der Zustand der Leiche überprüft worden.
Und gibt es da auch prominente Sargöffnungen?
Ja, da gibt es eine nette Geschichte, dass bei der Sargöffnung von Beethoven der Anton Bruckner dabei war, der ihn ja sehr verehrt hat. Und der war ja so ein alter Grandschirm und der ist dann nach Hause gegangen und hat vor sich hingekrantelt. Und auf einmal greift er und hat keine Brille auf. Mhm. Und krantelt er weiter, wo die Brille sein kann, und denkt dann auch. Und auf einmal fällt ihm ein, dass er sich über den Sarg gebeugt hat und da muss ihm die Brille.
Ah.
Und sein Tag war gerettet und er war ganz glücklich, dass seine Brille jetzt mit Beethoven.
Wenn schon kein neues Gehör, dann ein neues Gesicht.
Genau.
Wow. Ja. Wow. Interessant. Du, und gibt es auch so Friedhöfe, von die vergessen sind oder von denen man heutzutage gar nichts mehr weiß?
Gibt es auch einige, die von der, wie ich finde, unterschätzten Stadtarchäologie befundet werden. Und die sind kulturhistorisch sehr interessant, weil da kann man sehr auf Krankheiten, wie die Leute, die in der Umgebung gewohnt haben, gelebt haben. Gibt es einen im 6. Bezirk, da war ein Militärspital, das die Maria Theresia gegründet hat. Und da hat es einen Friedhof dazu gegeben. Und da sind die Soldaten geschlichtet, so manchmal in einem Grab, mehrere Soldaten. Mhm. Die sind Kopf bei Fuß sozusagen, um Platten zu sparen.
Wie so Händelachsen, oder? In einer Pfanne.
Genau. Sind die dort. Also, da gibt es etliches.
Mhm. Und da hat es da auch so spezielle Sargformen gegeben? So.
Ja, da waren Särge, die größer waren und da sind Holzbretter gewesen und da sind eben mehrere Leute drinnen gewesen. Vom Sparersarg von Josef II. Haben wir ja schon so.
Haben wir schon geredet in einer Folge über vielleicht das Josephinum. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja, letztens haben wir erst geredet. Also, weiß auch nicht mehr. Ja.
Ja, und also nochmal zum Zentralfriedhof. Der ist 1872
oder so.
72. Ja, wer darüber mehr wissen will, der sollte sich eben eine unserer frühesten Folgen eigentlich anhören. Die ist noch ganz anders als die jetzt. Ich glaube, es war die dritte Folge oder so.
Da ja, haben wir, ganz einfach, ja.
Da haben wir irgendwie darüber geredet, dass zum Beispiel so ein Rohrpostsystem für Leichen überlegt worden ist und,
genau.
Und solche Dinge. Und kannst du noch ganz kurz sagen, ich meine, wie ist das dann organisiert worden alles? Ich meine, weil früher waren ja die Pfarren zuständig, oder? Die Kirche war zuständig.
Die Kirche zuständig, ja, ist in der liberalen Ära, so mit 1865, ist dann übergeben worden, teilweise, oder konnte man Konzessionen erwerben als privater Bestatter. Mhm. Das ist dann unter Karl Lueger natürlich kommunalisiert worden, 1907. Mhm. Und nach sind diese Konzessionen gegen Leibrente zurückgekauft worden. Und dann hat sie in Wien etabliert die Wiener städtische Bestattung, die ja allgegenwärtig ist. Du
sagst Wiener Bestattung. Wiener Bestattungsverein.
Bestattung.
Bestattung ja. Wien.
Bestattung Wien heißt sie jetzt, ja. Und die ist überall, also die ist am magistratischen Bezirksamt, die ist bei jedem Spital, die ist, du kannst also wirklich...
Man kommt nicht dran vorbei, wenn man in so, jenseits möchte.
So ist es. Und... Die hat bis 2002, glaube ich, bestimmen können, wie viele private Bestatter es in Wien gibt. Mhm. Also das ist reglementiert gewesen und seit damals ist aber eine Liberalisierung eingetreten. Mhm. Und es gibt also sehr viele, etliche
Liberale. Aber mittlerweile gibt es auch andere Bestattungsunternehmen.
Und die bieten auch andere Bestattungsformen an.
Was zum Beispiel?
Naja, du kannst, zum Beispiel gibt es Privatbestattungen.
Du kannst, was heißt das?
Na, du kannst auf dein Grundstück jemanden also nach einer Kremation.
Achso, da muss man, also die ganze Leiche?
Ja, die ganze Leiche wird nur, stell dir mal vor, in einem Konvent oder so schon möglich, aber privat nicht. Also diese Kremation, die Urne kannst du mit nach Hause nehmen. Mhm. Dann gibt es Donaubestattungen.
Was?
Das ist eine Urne, die sich auflöst, also ökologisch.
Das heißt, man wird in der Donau versenkt, wie im Ganges quasi.
Genau, man darf, es ist Ganges. Nicht erlaubt, die Asche zu verstreuen.
Ah ja.
Ist nicht erlaubt, aber die Urne mit der Asche kann man in der Donau, ich glaube bei Krems und bei Heimburg versenken. Oder du machst eine Waldbestattung, eine Baumbestattung. Wieder eine ökologische Urne wird im Wurzelwerk eines Baumes.
Finde ich schön.
Ist schön. Oder du kannst aus deinem Liebsten oder deiner Liebsten einen Diamanten machen lassen.
Ja.
Einen synthetischen. Du kannst verbrennen. Und Kohlenstoffdiamanten sind Kohlenstoff und die Asche. Und es wird gepresst. Ich habe mich schlau gemacht, ein Karäter kostet ungefähr 13.000 Euro.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, stell dir mal vor, wie komisch das ist. Du lässt irgendwie, keine Ahnung, aus deiner zum Beispiel Mutter oder so einen Diamanten machen und dann schenkst du ihn deiner Liebsten oder deinem Liebsten als Verlobungsring.
Ja, also die Diamantenbestattung ist auch die man
am wenigsten zusagt,
ja. Wobei also private Urnen, die nach Hause genommen, also Urnen, die nach Hause genommen werden, kenne ich sehr viele Leute.
Wirklich?
Mhm.
Ja, ist ja auch irgendwie schön.
Ist schön, ja.
Ja, jetzt vielleicht noch ein ganz kurzer Serviceteil. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben.
Ah.
Ja, Dr. Brunners Notfallbuch. Richtiges Verhalten in kritischen Situationen.
Gut.
Ein Bestseller. Es war wirklich ein gut verkauftes Buch. Und da habe ich zum Beispiel auch beschrieben, was man tun muss, wenn jemand mit dem man stirbt. Also, da muss
also
man,
was muss man tun? Bitte erzähle.
Ich versuche es zu rekapitulieren. Man muss auf jeden Fall mal den Amtsarzt anrufen.
Mhm.
Und dann muss der den Tod feststellen.
Kommt der Totenbeschauer, ja.
Kommt der Totenbeschauer und dann kommt man in ein Bestattungsinstitut.
Mhm.
Und dann muss man zum Standesamt gehen oder das melden, muss, oder das macht auch das Bestattungsinstitut manchmal selber.
Oder man muss obduziert werden, oder weil ein Verdacht besteht,
ja,
dass er unregelmäßig
ist. Dass der Herzstich gegen den Scheintod vor dem Tod stattgefunden hat.
Ja.
Ja, und so weiter und so fort. Aber die Bestattungsunternehmen sind eine gute Anlaufstelle. Die sind meistens sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfsbereit.
Machen alles.
Sehr professionell, sehr pietätvoll. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, muss jeder dann, oder zumindest fast jeder in Anspruch nehmen.
Ja, aber fürchtet euch nicht vor dem Tod.
Nein, weil am 2. November beten wir ja alle.
Zu allen Seelen.
Für alle Seelen, damit diese im Fegefeuer ein bisschen Erleichterung erhalten.
Weil nämlich tot sein heißt ja, wie die Fritzi in der Schule gelernt hat.
Fegefeuer.
Fegefeuer heißt, habe ich gelernt von der Fritzi, dass sie gelernt hat, Fegefeuer heißt getrennt sein von Gott.
Genau, hat meine Religionslehrerin immer gesagt.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich mir, egal ob ihr an Gott glaubt oder an die Wiedergeburt oder an das Weiterleben, wünschen wir euch einen geruhsamen Feiertag oder einen geruhsamen anderen Tag, einen beseelten Tag.
Nachdenklichen vielleicht ein bisschen.
Nachdenklich, jedenfalls einen schönen Tag.
Ja.
Und mögen unsere Stimmen in den Äther schwingen. Ganz lebendig nach wie vor, jetzt und hier aus der AIDA.
Jetzt und immer da.
Grüßen wir.
Edith, Servus.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.